Hallo zusammen, wir haben heute einen Special Guest, einen Kunde von uns, der Marc. Und neben mir sitzt Dan Miesen, ich bin Ingo Quendler, damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Und heute mal was ganz Besonderes. Marc, der ist den Tuscany Trail gefahren in Italien. Auch Kunde von uns, also Open-Kunde, der hat bei uns einen Upper gekauft, im letzten Jahr schon. Und wir haben mal gesprochen und wir haben, ich habe das Ganze bei Strava beobachtet, wie du das Ganze gefahren bist. Und Trail bzw. Gravel-Strecken und Rennen und so ist ja in Deutschland noch nicht so beliebt. Aber da das, was du in Italien gemacht hast, fand ich auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Und deswegen würden wir dich heute mal ein bisschen mit Fragen löchern, wie das Ganze war, wie ihr das geplant habt und so weiter. Bist du überhaupt auf die Idee gekommen, diese Strecke, oder wie seid ihr da überhaupt darauf aufmerksam gekommen? Weil ohne euch hätte ich gar nicht gewusst, dass es das gibt.
Ja, darauf aufmerksam geworden sind wir auch. Wir hatten halt irgendwie Lust, so eine Gravel-Tour zu machen. Also ich habe die mit einem Freund zusammen gemacht, mit dem Sascha. Ja. Und Internet-Recherche und da kommt man dann schon relativ schnell auf dem Tuscany Trail, weil es halt meines Erachtens sogar der weltgrößte ist. Ja.
Okay, wie viele Starter hat der?
780 oder sowas, okay, in dem Dreh, und das ist schon ziemlich groß. Ja. Also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass es der weltgrößte ist mit 780, aber es wurde auch mehrmals erwähnt, also scheint wohl so zu sein.
Okay, es gibt so ein Gravel Race als Eintagesrennen, da sind ja die Amerikaner ganz weit vorne, hier dieses Dirty Cancer, ja, mit ein paar tausend Startern, aber jetzt als mehrtägiges Event ist es dann das größte.
Ja, ist ja auch kein ausgewiesenes Rennen, ja, sondern halt wirklich eine Gravel-Tour, ja, die Freestyle-mäßig von den Teilnehmern absolviert werden muss.
Okay, das heißt, es ist jetzt nicht so, dass es da eine Zeitnahme gibt und irgendwie eine Zeitkontrolle, ob man die Strecke auch wirklich 1:1 fährt, sondern man fährt los und hat ein Ziel und Verpflegungsstellen und sowas, oder wie muss man sich das vorstellen?
Also eine Zeitnahme findet selbstständig sozusagen statt, ja, also wenn man ins Ziel kommt, trägt man schon ein, wann man angekommen ist, also gibt es so ein Logbuch oder sowas. Mhm. Aber es gibt jetzt keine Platzierung und es wird auch nicht kontrolliert, ob man jetzt 1:1 den GPX-Pfeil da irgendwie nachgefahren ist oder nicht, den man da bekommen hat. Man kann halt ankreuzen, ob man wirklich die Strecke zu 100% gefahren ist oder nicht.
Und, ach so, das könnte man dann freiwillig angeben.
Ich glaube, ja, das nehmen die aber dann auch nur so für interne statistische Zwecke oder so. Ja. Ja, und Verpflegungsstationen gibt es nicht. Also es ist alles wirklich komplett, ist man auf sich selbst gestellt. Aber gut, sagen wir mal, man fährt halt durch sehr viele kleine, nette Ortschaften. Also da findet man schon immer was.
Das heißt, während der Strecke hältst du einfach an, ach da, schönes Café da.
Genau, hältst du da an.
Und das heißt, ist das denn als Etappenrennen geplant? Das heißt, Startpunkt, Endpunkt, jeden Tag festgelegt und dann trifft man abends doch den Veranstalter wieder oder trifft man ihn wirklich nur einmal, wenn man losfährt und einmal am Ende?
Genau, also es ist wirklich so, man trifft ihn vom Prinzip einmal am Anfang und einmal am Ende.
Okay, und unterwegs die Etappen gar nicht?
Unterwegs gar nicht. Es gibt keine Etappen, es gibt keine vorgeschriebenen Tagesziele, sondern jeder fährt den Tuscany Trail sozusagen so, wie er es für richtig hält und wie er es irgendwie, kräftemäßig irgendwie hinkriegt. Ja.
Das ist ja ganz sympathisch. Das heißt, es ist ein ganz offenes Ding. Es geht nicht darum, der Schnellste zu sein, sondern einfach Spaß zu haben, in der Natur zu sein und wahrscheinlich auch in den Sehenswürdigkeiten deiner Toskana. Startpunkt ist festgelegt, Endpunkt ist festgelegt und das lebt ja dann wahrscheinlich auch davon, dass die LOL oder dass der Veranstalter da einfach eine extrem schöne Strecke sich zusammengeklickt hat, in Anführungsstrichen, über die Jahre oder was auch immer, weil wie lang ist denn das Ganze insgesamt und wie viele Tage sind denn die Leute unterwegs? Ich weiß jetzt, wie lange ihr unterwegs seid, das kann es ja auch nochmal gewesen sein. Wie muss man sich das vorstellen von der Strecke?
Also in Summe sind es 550 Kilometer, sowas in der Größenordnung und ich glaube 9500 Höhenmeter. Mhm. Also sagen wir mal, klar, die Anstrengung ist eher bei den Höhenmetern als bei der Kilometerleistung.
Naja, und auf den Trails, ne?
Das genau, ist immer und du bewegst dich halt, also ich würde jetzt mal sagen, zu 90% auf Trails und vielleicht 10% hast du mal Asphaltstrecken. Ja, das ist,
okay. Also wirklich richtige Trails oder sind da auch diese Strada Bianchi, diese Schotterpisten dabei?
Wie? Genau. Man hat auch eine Passage auf der Strada Bianchi.
Okay.
Wo, ich glaube, du denn bist ja da auch schon mal diesen.
Ich habe gesehen, es ging durch Siena und genau. Wahrscheinlich um die Gegend um Siena rum. Da genau. Trefft ihr dann auf die Strada
genau.
Bianchi.
Genau. Da fährt man auch ein Stück, aber ja. Also ich, wenn man jetzt von Gravel, also jetzt so Schotterpisten spricht, dann vielleicht 30 und der Rest ist aber wirklich 30% und der Rest ist wirklich, sind wirklich Trails. Ja.
Also richtig anspruchsvoll.
Da sind schon auch Trails dabei, die nicht fahrbar sind, ja. Also oder okay. Immer für uns nicht fahrbar waren und alles, was so um einen herumgefahren ist, wo man auch gesehen hat, okay, da haben halt alle irgendwie dann
mal ein bisschen den Fahrrad geschoben.
Mal schieben ja, ja. Müssen. Ja.
Was war denn das klassische Fahrrad auf dieser Tuscany Trail Tour? Was waren denn die Fahrräder, die am meisten benutzt wurden?
Ich würde sagen, es war schon so Hälfte-Hälfte. Also die Hälfte waren wirklich so klassische Gravelräder und die andere Hälfte MTBs. Und dann gab es natürlich ein paar Exoten. Ne? Also ich glaube, es waren ein paar E-Bikes auch dabei, ja, und auch ein Tandem-Pärchen war dabei.
Tandem. Ja. Das ist ja auch cool.
Wobei die natürlich schon, also einfach oft aufgrund der Größe des Rades einfach konnten die manche Trails gar nicht fahren, also mussten dann einfach schieben. Ne? Aber ich glaube, das waren zwei so eine Hardcore-Pärchen, Mann und Frau, die kamen schon von irgendwo her, also sind da schon irgendwie auf dem Tandem angereist, also die waren schon ein bisschen länger unterwegs. Ja?
Okay.
Die waren auch richtig gut bepackt. Ja.
Ja. Aber 550 Kilometer ist ja schon so, jeden Tag 100, 110 Kilometer durchs Gelände und schwerwiegendes Gelände, mehr ist da wahrscheinlich auch gar nicht möglich, ne? Weil das hört sich jetzt so wenig an für die keinen Gravel fahren oder keine Erfahrung haben mit Gravel im Gebirge, auch noch mit Höhenmetern und so weiter. Ich habe das ja mal im Arzt gemacht, da war es so 6, 7, 8 Stunden für 100 Kilometer, wo ich dachte, naja, normalerweise fahre ich das doch in 3,5 oder so, ja. Wenn ich zügig mit dem Rennrad unterwegs bin. Also wie war denn da euer Plan? Wie habt ihr euch das eingeteilt? Spontan oder tatsächlich vorher überlegt, welche Etappen ihr fahrt?
Ja, wir sind da schon ähnlich rangegangen. Also sag mal, wir haben natürlich im Vorfeld ja auch ein oder andere Mal sind wir auch so, ich sag mal, so wie man es halt kann bei uns. Wir kommen aus Berlin und da hat man natürlich nicht so die Höhenmeter, aber ein bisschen Wald und so gibt es ja schon. Mhm. Also hat man schon ein Gefühl dafür gehabt, wo die Reise von der Durchschnittsgeschwindigkeit ungefähr hingeht. Ja? Und das ist genauso, wie du sagst. Man schafft, also wenn man, ich sag mal, selbst wenn man nicht so anspruchsvolle Trails hat, also eine Durchschnittsgeschwindigkeit von über 20 oder um die 20 schafft man so gut wie gar nicht. Ja? Also, und es war uns schon klar, dass wir da auch drunter liegen werden, deutlich drunter liegen bei dem Tuscany Trail. Und von daher sind wir eh nicht rangegangen. Wir haben gesagt, wir versuchen halt so um die 100, 120 Kilometer am Tag irgendwie abzureißen. Mhm. Und uns war es halt auch wichtig, ich sag mal, wenn man schon so eine weite Reise da irgendwie auf sich nimmt, dass man auch ein bisschen Land und Leute genießen kann. Ja, und
ja, ja, nicht mit Scheuklappen einfach schnell durch die Gegend, sondern auch mal anhalten, mal ein Foto und so, das ist ja schon wichtig.
Dann. Genau, dass man mal ein schönes Foto machen kann, dass man auch mal irgendwo eine Pause macht, wo es irgendwie nett ist und auch, ich sag mal, die Punkte, wo wir dann übernachtet haben. Ja, also viele waren dann auch so unterwegs, dass sie, ich sag mal, raus aus den Städten und dann irgendwo am Wegesrand dann da vielleicht gezeltet haben. So haben wir unsere Tour nicht geplant. Also wir haben ja schon mal geguckt, dass wir irgendwie in einem netten Örtchen oder einer netten Stadt irgendwie dann unterkommen und die dann halt, ich sag mal, den Nachmittag über dann auch noch genießen und am nächsten Tag dann wieder früh los. Also Sascha und ich sind beide so Frühaufsteher und wir haben es halt dann meistens wirklich so gemacht, dass wir um ja, 5, 6, 6 spätestens gestartet sind.
Okay.
War natürlich von den Temperaturen dann auch ganz angenehm, also weil's war doch schon heiß.
1. Juni, ne, war der Start.
Genau, 1.
Ne?
Juni war der Start und ganz Italien hatte irgendwie auch, ähnlich wie bei uns, ziemlich schlechten Mai, also hat wohl nur geregnet. Aber mit dem Wochenende, als wir da angekommen sind, strahlend blauer Himmel und immer um die 30 Grad und das ist natürlich dann schon, das merkt man dann schon am Nachmittag. Und da war das so gut. Ja? Also wir sind dann, ich sag mal, am Tag. haben wir zwischen 7 und 9 Stunden gefahren.
Mhm.
Und ja, dann waren wir irgendwie.
Reine Fahrzeit oder auch mit Pausen?
Das war reine Fahrzeit jetzt.
Reine okay. Fahrzeit, 7, 9 Stunden.
7 bis 9 Stunden gefahren. Da
gerechnet man wahrscheinlich 2, 3 Stunden Pausen sicherlich genau. mit drauf. Ne?
Dann hast du ja. nochmal 2, 3 Stunden Pause und da war schon ein relativ langer Tag. Ne? Aber es war durch dieses frühe Losfahren war es halt immer so, dass wir am, ja, ich sag mal, am späten Nachmittag waren wir dann eigentlich immer da, wo wir hin wollten und dann.
Und dann so kleine Pensionen gesucht oder irgendwas.
Genau. Also wir haben es ja die, das merkt man, der es entzerrt sich natürlich auf der Tour. Wenn da so 780 Leute auf einmal losgelassen werden, ja, dann ist natürlich am Anfang geht es so ein bisschen müßig los, ja, und am zweiten Tag hat sich das alles so ein bisschen entzerrt, das ganze Feld. Ne? Manche fahren tatsächlich durch, ja, oder
durch.
Ja, also es gab welche, die sind durchgefahren. Ich glaube, der schnellste hat es in 34 Stunden gemacht oder so. Ja.
Der hat sicherlich nicht viel von Land und Leuten genossen.
Und ich stelle mir auch vor, also wirklich nachts, da waren ja Trails dabei, wo ich dachte, also wie kann man da nachts runterfahren? Ja, also
mit das, gutem Licht.
Ja.
Scheinwerfer auf dem Helm.
Hat man sich denn wiedererkannt auf der Strecke? Hattet ihr so eine Art Nummer, Startnummer oder so ein Trikot spezielles oder wie?
Also es gab so ein, ja, so ein kleines Schildchen, was man sich vorne ans Fahrrad gemacht hat,
okay.
Wo Tuscany Trail drauf stand. 2019, aber nicht jetzt die Starternummer oder so, sowas nicht.
Aber das heißt, man konnte wiedererkennen, genau, wer mitfährt. Das ist ja ganz gut. Genau. Ja.
Und relativ schnell ist es auch so gekommen, dass um einen rum immer so ein Pulk war, wo man ungefähr so einen gleichen Rhythmus hatte. Ne? Die
okay.
hat man dann immer wieder getroffen auf der Strecke. Der eine hat halt da ein bisschen längere Pause gemacht, der andere da.
Ja.
Und so hat man halt, sagen wir mal, ähnliche Leute dann immer wieder getroffen.
Und ihr habt so ein Roadbook? Ich zeig das mal für alle, die uns bei YouTube sehen, auch mal in die Kamera rein. Das haben wir, da sind ja eigentlich viel mehr Etappen drin. Das geht hier bis 9, 10,
man
11, 12.
Wie viel Zeit hat man genau, Marc? Bis die Veranstaltung sagt, that's it, wir schließen?
Ich hatte in Erinnerung, dass es eine Woche ist, aber ich meine, dass es gar kein Limit gibt.
Okay, aber irgendwann müssen sie doch am Zielort mal alles abgebaut haben.
Ja, dann
kommst du halt an und ist keiner mehr da.
Wie du willst, genau,
du,
ne?
du musst ja eh, also ich sag mal, das haben wir ja noch nicht gesagt, aber du startest ja sozusagen in Massa an der Küste und fährst dann runter nach Kallio und musst dann ja von da mit dem Zug zurück, ja, von daher, ja, dann kannst du halt da die Dusche nicht genießen, vielleicht, wenn da schon zu ist, der Sportplatz, aber ja, dann, ich glaube, es gibt kein wirkliches
Zeit. Und die Mehrheit der Leute hat das so 5 Tage gefahren, so ein 100er pro Tag, roundabout, oder? Kann man das gar nicht so genau sagen.
Also, sagen wir mal, man guckt ja dann, wenn man sich in dieses Heftchen da am Ende einträgt, da guckt man ja ungefähr, wie viel sind da und wir hatten so das Gefühl, wir sind so im ersten Drittel angekommen.
Mhm. Nach 5 Tagen.
Nach 4 Tagen und ein bisschen irgendwie angekommen. Also wir hatten dann noch eine Nacht gemacht und sind dann am nächsten Tag aber wirklich nur noch, ich glaube, 30 Kilometer bis ins Ziel gefahren. Also sagen wir mal, 4 Tage war die reine Fahrzeit. Ja, das war, würde ich sagen, so ein Drittel. Also
Hätte ich auch gedacht, weil das ist jetzt ja nicht so, dass man sagt, man macht so komplett entspannt, sondern das ist schon so, dass man sich anstrengen muss.
Genau. Ich glaube, es war wirklich so eine, also das haben wir auch im Nachhinein gesagt, war so eine gute Mischung. Ja? Also dass du zum einen schon, ja, nach dem Maßen, was wir halt irgendwie fahren können, war das schon anstrengend. Aber es war immer noch so, dass du Land und Leute halt genießen konntest, ne? Und
wart ihr denn jetzt perfekt darauf vorbereitet? Du hast ja schon erzählt, ein bisschen Gravel habt ihr in Berlin gemacht, um mal die Durchschnittsgeschwindigkeiten zu testen und so weiter. Aber wart ihr denn sonst ja überhaupt auf lange Ausdauerleistung und so weiter vorbereitet? Oder habt ihr das einfach so aus der kalten Hose mit 2, 3 Mal in der Woche Rennradfahren irgendwie gemacht?
Ja, kann man so zusammenfassen. Das war eher aus der kalten Hose. Also sicherlich, ja klar, wir fahren schon, Fahrrad sind schon gefahren, ja, aber jetzt natürlich so eine Strecken und schon gar nicht so eine, ich sag mal, so eine Höhenmeter, das kann man ja in Berlin gar nicht irgendwie simulieren. Ja.
Okay.
Ja, aber mit einer gewissen Grundfitness muss man ja anreisen, sonst bist du nach dem ersten Tag abreisebereit.
Das ist so.
Aber längere Strecken habt ihr schon mal gemacht?
Irgendwie. Ja, wir sind schon, also, ich glaube, im April oder was hatten wir mal so einen Urlaub mit der Familie im Stettiner Hafen. Da, das sind so von Berlin sind es so 200 Kilometer.
Ja.
Da haben wir uns dann so eine kleine Gravelstrecke zurechtgelegt und sind die dann mal einer Tour hin.
Okay.
Also das waren dann so diese Vorbereitungsgeschichten. Ansonsten, naja, wie man halt so.
Wie man halt Zeit hat und ab und zu mal Radfahren kann, ne? Genau, okay. Aber bedeutet auch, man kriegt's hin, oder hattet ihr wirklich Tage, wo ihr gedacht habt, ach du Scheiße, die Beine gehen gar nicht mehr?
Also komischerweise bin ich ja nicht so bergerfahren gewesen. Also manche Leute haben in meinem Umkreis haben mir schon gesagt, dass man nach mehreren Tagen, dass es einem dann irgendwie leichter fällt, ja, die Höhenmeter. Das war tatsächlich so. Also jedenfalls war es mein Gefühl. Die ersten beiden Tage waren echt hart, ja.
Okay.
Wobei ich glaube, alle, die da mitgefahren sind, auch gesagt haben, die ersten beiden Tage waren auch tatsächlich die härtesten. Also da waren, glaube ich, die Trails die härtesten. Waren nicht mal von Höhenmetern. Also wenn man das jetzt so unsere Etappen sieht, war es nicht mal so, dass es von Höhenmetern die stärksten Tage waren. Aber die Trails waren offensichtlich doch am anspruchsvollsten. Ja. Und ja, da war es schon, also gerade am zweiten Tag, da sind wir bis San Gimignano gefahren.
Mhm.
Was ja auch eine ganz, ganz tolle Stadt ist, aber die liegt halt auch ein bisschen höher. Und da war es wirklich so, dass Sascha auch zu mir gesagt hat, also er fährt keinen Meter mehr heute. Also hier ist jetzt mal unser Endpunkt und so okay. Haben wir es dann auch gemacht.
Ja, ja.
War schon
krass. Und du hattest uns ein paar Bilder geschickt per E-Mail. Da habe ich gesehen, dass ihr aber auch mal Zelt aufgebaut habt.
Genau.
Das einmal war, oder?
Genau, wir haben wirklich tatsächlich nur einmal, wir haben es auch, Zelte haben wir zwar mitgenommen, aber es war eigentlich so, dass wir gesagt haben, naja, im Notfall, ja, wenn es gar nicht anders geht. Und das, genau, wollte ich vorhin sagen. Das Feld entzerrt sich halt, ne? Und die erste Nacht, das war halt auch unsere Zeltnacht, da kamen wir dann auf den Zeltplatz an und haben gesagt, okay, jetzt hier reicht's, das war kurz vor Florenz. Und da war es dann tatsächlich so, dass sie gesagt haben, also so, wir wollten eigentlich so ein Mobile Home, das war dann immer so das Ziel, wenn man irgendwie so einen Zeltplatz anfährt, irgendwie so ein Mobile Home zu bekommen. Und die waren aber alle schon weg.
So. Okay.
Und dann blieb uns nichts anderes übrig, als die Zelte aufzubauen.
Aber war das denn nicht für die Tour auch eine coole Sache, zumindest dann mal die Zelte nicht umsonst mitzuschleppen?
Ja, war okay, ne? Aber man muss schon sagen.
Ja. Nach dem Tag ist man doch eh egal, wo man liegt, Hauptsache man liegt. Ja,
also ich weiß nicht, wir sind beide jetzt nicht so, dass wir häufig zelten und ist natürlich auch vom ganzen Equipment ist halt alles sehr spartanisch, was man da hat. Also die Isomatte, es war schon sehr hart, war halt keine gute Nacht, ja, muss man schon sagen.
Okay. Ja, das ist halt so, es gibt ja ganz viele Bikepacker, die nur zelten. Und das muss man tatsächlich, glaube ich, wahrscheinlich auch ein bisschen üben und mögen. Und das, ich glaube, das muss man auch trainieren. Gut zu schlafen im Zelt nachts, vor allem in so einem spartanischen Zelt.
Ja, also Zelt war schon so, von der Sache war das Zelt okay, ne? Aber es sind halt so viele Faktoren, ne? Es ist dann extrem früh sehr hell. Also sind alles so Dinge, die man ja sonst nicht so gewohnt ist, ne?
Willst du mal sagen, weil ich die Zelte nicht kannte, die ihr da gekauft habt, und wir sind ja keine Zeltverkäufer, das sah jetzt ja nach Ein-Mann-Zelt und mehr Platz gibt's auch nicht drin aus, das Foto, was ich gesehen habe. Was war das für ein Produkt? Ja,
als Produkt.
Weißt du noch, welcher Hersteller?
Nur ein Zelt halt, ne?
Ja, ein Zelt halt. Ja, aber mich. Also es war schon, also wir haben uns damit schon ein bisschen beschäftigt, aber ehrlich gesagt kann ich jetzt nicht das Produkt sagen. Also es war schon eins, was, sagen wir mal, weiß nicht, ich sag jetzt mal, nur 900 Gramm wiegt und also dafür ausgelegt, also was halt leicht, extrem kleines Packmaß.
Ich habe nur das Foto gesehen, dass es sehr, sehr klein war, so ein wirklich absolut minimalistisches Einmannzelt.
Ja, es ist sogar ein Zweimann-Zelt, wobei zu zweit.
Aber ihr habt jeder eins.
Da kann man ja aufeinander liegen.
Ja, also ja, das würde nicht funktionieren. Ich glaube, du hast innen drinne, ich glaube, 1,30 oder
so. Du musst ja deine Tasche und so noch mit reinnehmen und alles. Genau. Ne? Ja. Also ihr hattet jeder euer eigenes Zelt. Und Zelt finde ich auch tatsächlich beim Bikepacking gar nicht das große Problem. Aber du brauchst ja auch immer noch Schlafsack und eine Isomatte, glaube ich. Und das nimmt ja auch nochmal Platz weg und Gewicht. Ne? Und da gibt es natürlich auch ganz viele Leichtgewichtssachen. Da stöber ich auch mal ganz gerne nach, habe noch nie was gekauft, aber wo ich immer denke, boah, wie geil, was es für Zelte gibt und für Isomatten und wie klein und leicht die sind. Ne? Und dann.
Ja, da haben wir auch ein bisschen Zeit für gebraucht. Also, Isomatte war dann noch relativ leicht zu finden, irgendwie eine kleine, die aber, ich sag mal, auch ein bisschen an Höhe aufträgt. Ja?
Mhm.
Und beim Schlafsack, das war dann wieder schwierig. Ja, ich sag mal, da nimmst du so einen Daunenschlafsack, den du schön irgendwie zusammenknüllen kannst. Aber eigentlich, bei uns war es so warm, den hättest du gar nicht gebraucht. Also den hätte man sich mal sparen können. So
einen, stimmt, so einen, ja, aber das weißt du ja vorher nicht. Ne?
Das weißt du ja vorher nicht. Ne? Ja. Das ist ja genau das Thema. Ne? Du hast natürlich beim Tuscany Trail sicherlich generell den Vorteil, was Gepäck anbelangt, dass du ja mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit schönes Wetter hast, also brauchst du nicht so viel mitnehmen. Ich glaube, Sascha, der hatte auch nur wirklich so einen Schlafsack, den man so als Innenschlafsack eigentlich nimmt, wenn man in so einen...
Ja, weißt du, ja, wenn man auf Hütten ist zum Beispiel,
genau, so einen Hüttenschlafsack. Ne? Der ist natürlich, der hat ein Packmaß, das ist ein Wahnsinn. Ja,
Der ist ja letztendlich nichts, was wärmt, gar nichts. Es ist halt nur, dass du irgendwas drüber hast und mit Unterwäsche da reinkrabbelst.
Richtig. Hattet ihr denn in euren Packtaschen auch normale Klamotten noch mit dabei, dass ihr sagt, okay, abends mal was essen gehen, oder seid ihr mit euren Radklamotten einfach hingegangen? Überhaupt, habt ihr Wechselradklamotten mitgenommen, dass ihr sagt, Tag zu Tag wechseln oder mit einer durchgefahren, mit einer Rutsche? Wie macht man das?
Ja, raus mit der Wahrheit. Gab es eine zweite Radhose?
Ja, nee, wir haben tatsächlich zwei Radhosen dabei gehabt und auch zwei Trikots.
Okay.
Und für abends dann immer so ein Ausgehpaket, ja, wo, okay, also war ja auch der Vorteil, kurze Hose, T-Shirt und dann war es ja fertig, ne?
Ja, aber, genau. Und eine Regenjacke wahrscheinlich für Notfall, wenn es dann doch mal kälter wird.
Genau,
ne?
Regenjacke für Notfall.
So eine kleinfaltbare oder sowas würde ich mal
sagen. Das hat man dabei. Und was wirklich wichtig war, waren Flipflops, ja.
Okay.
Also, weil wenn du den ganzen Tag da in deinen Radschuhen da hängst und abends dann irgendwie, dass du da halt einfach irgendwie so ein paar leichte Schuhe, also das haben die Füße schon, aber das hat man auch überall gesehen, ja. Also, okay, das war irgendwie offensichtlich so unter Bikepackern weit verbreitet. Also,
ist da Flipflops die perfekte Wahl? Dann nimmt man wahrscheinlich so welche, die ganz dünne Sohlen haben oder sowas. Die dann, sind die denn zusammenrollbar oder flach einfach in der Tasche drin?
Ich hatte die oben drauf auf meinem, ich habe hinten so eine, wie sagt man, Arschrakete da.
Ja, ja, sagen alle Arschrakete. Ja. Wir waren gestern bei Specialized, auch die Mitarbeiter sagen Arschrakete.
Ja, und da kannst du es ja so festzonen und da, okay, habe ich die.
Und vor allen Dingen bei den Flipflops ist es völlig egal, wenn es regnet, dann werden sie halt nass. Das sind genau. Flipflops.
Ja, genau. Stimmt.
Ja. Nee, die waren, also das war, glaube ich, schon, das war ein guter Tipp, ja.
Und was, genau, wenn wir schon beim Packen sind, das heißt, dann brauchen wir wahrscheinlich noch eine Zahnbürste. Da gibt es ja so Tricks, die auch noch klein zu sägen, aber ich glaube, das ist jetzt auch, macht jetzt auch den Kohl nicht so fett.
Ja, das.
Ansonsten, was muss man noch mitnehmen? Irgendwie hattet ihr irgendwie, ja gut, Elektronik, Ladegeräte und sowas, Kameras vielleicht, oder habt ihr das einfach mit dem Smartphone gemacht?
Genau, also das haben wir tatsächlich nur mit dem Smartphone gemacht. Was wir natürlich nicht wussten, wie oft wir zelten müssen, haben wir so eine Powerbanks mitgenommen, dass man die Möglichkeit hat zu laden. Mhm. Am Ende hätten wir die nicht unbedingt gebraucht, weil wir halt eigentlich fast jede Nacht irgendwo geschlafen haben, wo man Strom hatte. Ja, dann, ich sag mal, relativ spartanisch irgendwie Werkzeug mitgenommen. Ja, und gut, wir fahren jetzt beide tubeless. Das heißt, haben wir irgendwie noch zwei Ersatzschläuche irgendwie dabei gehabt. Und ja.
CO2 oder Pumpe dann? Pumpe wahrscheinlich,
Pumpe.
Ne?
Ja. Pumpe, ja.
Weil du sagtest, nur Handy, habe ich dann was nicht mitbekommen. Ihr habt die Navigation mit dem Handy gemacht?
Nee, Navigation haben wir haben beide in Wahoo.
Okay.
Und das lief über Wahoo, das war auch. Ja.
Also der Veranstalter hat vorher die Strecke, genau, einfach per E-Mail geschickt oder konntest du es downloaden oder wie?
Ja, zwei Wochen, glaube ich, vor Start oder was, verschickt er denn den
genauen Streckenverlauf?
Den genauen Streckenverlauf, den kannst du dann reinladen und dann.
Das ist die gesamte Strecke und du sagst dann einfach, hier halte ich an, hier schön.
Genau.
Also ihr kriegt einmal den gesamten Track, diese gesamten 550 Kilometer und am nächsten Tag startet er einfach da, wo wieder die Strecke neu und dann steigt ihr da irgendwo mittendrin ein, ne?
Richtig.
Genau,
richtig.
Okay.
Und du hattest auch, das ist jetzt nochmal eine Frage für Leute, die das neu machen, du hattest also auch nur eine einzige GPX-Datei auf deinen Wahoo geladen, du hattest jetzt nicht 10 Teilabschnitte reingeladen.
Nein, eine Datei raufgeladen. Und ja, das funktioniert eigentlich ganz gut. Ne? Und selbst wenn man mal ein bisschen von der Route abgekommen ist, wenn man gesagt hat, okay, hier ist der Campingplatz, ich sage jetzt mal 3-4 Kilometer von der Originalroute weg, naja, dann.
Ja, das sieht man ja auf dem Wahoo,
der schwarze. Und dem, wie gesagt, das ist ja, das fand ich auch gut, dass du das so erklärt hast. Dem Veranstalter ist es ja auch völlig wurscht, was du da machst. Dann fährst du eben 3 Kilometer von der Strecke weg zum Campingplatz.
Richtig. Das ist dem.
Ja, und das macht es ja auch sehr. Ist ja auch.
Ja, das macht es charmant, genau.
Das ist dann nicht so eine Regel. Das wollen wir ja in der Freizeitgestaltung nicht wirklich haben.
Jetzt nochmal die Frage zum Packing selber. Wie habt ihr das Ganze am Fahrrad befestigt? Welche Taschen, Lenkertasche, Rahmentasche, was nimmt man da alles? Oder wie viel brauchtet ihr da? Beide gleich auch, wäre auch interessant, ob der eine so, der andere so.
Ja, wir waren tatsächlich ziemlich identisch. Also ich hatte so von Ortlieb halt die Taschen, die man so kennt, also halt die Lenkertasche als Rolle, die kleine, weil bei einem Rennradlenker letztlich passt nicht mehr dazwischen.
Und du hast auch keinen Gravel-Lenker, du hast einen normalen Rennlenker,
ne? Ich habe
einen
normalen, ja. Genau. Dann hatte ich eine halt die Arschrakete, das ist die große.
Auch von Ortlieb. Okay.
Und dann hatte ich von Salza die Rahmentasche, weil ich die halt einfach gut finde, weil man schrauben kann.
Die oben auf dem Oberrohr.
Diese Oberrohrtasche, ja. Und dann halt unten drunter noch so eine Rahmentasche, diese schmale von Ortlieb.
Okay. Aber nicht zu tief, dass noch eine Trinkflasche da reinpasst dann.
Genau.
Und die Salsa hat funktioniert, weil die ist ja schon sehr breit auch. Hat die dich beim Wiegetritt mal gestört oder ging das alles?
Nee, so oft sind wir auch nicht Wiegetritt gefahren, ich sagen. Aber die hat nicht gestört, also die war gut.
Okay. Und die Ortliebs haben sich auch bewährt?
Die Ortliebs haben sich auch bewährt, wobei das Prinzip Ortlieb ist ja immer, ich sag mal, es ist alles fest installiert und da finde ich, also zumindest bei der Lenkertasche, da gibt es von Salza gibt es so ein, das hat man da öfter gesehen auf dem Tuscany Trail, da gibt es so einen Rahmen, in dem man sozusagen seine Rolle vorne einspannen kann. Ja. Und dann kann man die Rolle einfach wegnehmen.
Das macht Restrap auch, dass man einfach nur die Rolle rein und raus nimmt. Und genau, okay.
Und da kann man auch ein bisschen individuell sich seine Rollen da irgendwie reinmachen. Also da könnte man, ich sag jetzt mal, auch einen ganz normalen Beutel nehmen, so wasserdichten Beutel und den da reinknüllen, je nachdem, was man halt auch für ein Rad hat. Also da hat man die unterschiedlichsten Modelle gesehen. Aber also jetzt im Nachhinein würde ich sagen, das fände ich ein besseres Prinzip als dieses Ortlieb-Prinzip an der Stelle. Ja.
Stimmt, weil du da ja auch dann auf die Taschengröße festgelegt bist. Das wäre jetzt auch was, wo ich überhaupt selber gar nicht wüsste, was nimmt man da, und ich glaube, das muss man wirklich ausprobieren, und das ist wahrscheinlich auch eine Typfrage, wer was wie packt und wie schnell er da dran kommen muss.
Plötzlich. Ja, und auch wie man unterwegs ist, ja, also wir hatten, wir haben ja zweimal haben wir im Hotel geschlafen, ja, so, das heißt, und die hatten, da durfte man die Fahrräder auch nicht mit aufs Zimmer nehmen oder so, dann hatten die da irgendwie so ein, ich sag jetzt mal, so ein Keller, wo wir die irgendwie rein und verschließen konnten. Nur, dann willst du dein Zeug irgendwie mitnehmen, ne?
Und dann müsstet ihr die Taschen abbauen.
Genau, wenn du es dann anfängst abzubauen, das ist natürlich schon
mühselig, ne?
Okay, ja. Verstanden.
Hier im Hintergrund ist übrigens für die Leute, die es bei YouTube noch sehen, die iTunes-Hörer können es nicht sehen, aber das ist das Rad, mit dem du gefahren bist. Aber du bist nicht mit den Reifen gefahren, gell?
Genau. Ich habe mir da von Maxxis 2,1 Zoll Reifen aufgemacht.
Mountainbike-Stolle.
Mountainbike-Stolle.
Auf 27,5 Zoll.
Auf 27,5 Zoll, genau. Also das, sagen wir mal, Maximum, was wohl geht beim Upper.
Das ändert sich ja ab nächster Woche, aber da kommen wir später dazu. Es gibt ja einen Grund, warum er hier ist, und der Grund ist nicht der Podcast, aber da kommen wir ja nachher nochmal dazu. Aber mich interessiert die Technik ja schon sehr, 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 sehr brennend. Das heißt, war die Mehrheit der Leute mit Mountainbike-Reifen unterwegs oder waren alle mit Mountainbike-Reifen unterwegs, oder was war so der Durchschnitt, was die Leute für Reifen gefahren sind auf dem Trail? Weil du sagst, viel wirklich Mountainbike-Terrain.
Ja, ich würde sagen, 70% war sicherlich mit Mountainbike-Bereifung unterwegs. Und von denen, die sozusagen mit Gravel-Rädern unterwegs waren, da gab es aber auch einige, die, keine Ahnung, also ich würde mal sagen.
So was wie du jetzt hast, du hast den Byrain 47 mm drauf.
Ich denke, eher so in Richtung 42 gefahren sind, ja.
Also dann aber 28 Zoll.
Dann eher 28 Zoll, weil es gibt ja immer noch viele Hersteller, die, ich sag mal, diese 27,5 nicht unterstützen, und die. Und
da ist dann oft bei 40 Zoll. Schluss, 40, 42 genau. Ist der Schluss, ne? Ja.
Und die hatten ein bisschen mehr Probleme mit dem Terrain, oder haben die das auch hingekriegt?
Die haben es auch hinbekommen. man sieht es ja immer nicht bei den Abfahrten oder so, ob die jetzt wirklich runtergefahren sind oder ob sie, also, aber ich muss sagen, und Sascha war, da waren wir beide einer Meinung, also das hätten wir nicht fahren wollen, so, ja. Also das,
mit den 47er ohne Profil, wäre das gegangen? Weil solange kein Regen ist, vielleicht braucht man da die Steuer ja, nicht unbedingt.
Ich habe mich schon extrem sicher gefühlt mit denen, okay. Und ich würde es auch wieder so fahren. Ja.
Okay,
und,
ja, das ist eine gute Aussage.
Das ist eine wichtige Sache für Leute, die sowas dann genau den Tuscany Trail planen. Also ich würde den super gerne fahren.
Und der Maxis, war das ein schneller Mountainbike-Reifen oder ganz normal? Weißt du wahrscheinlich gar nicht, ne? Ich glaube, du hast den gleichen, den ich auch habe, nur eine Nummer kleiner, ne? Kann das sein, mit diesem gelben Aufschrift?
Mit der gelben Aufschrift, ja. Also ich habe mich da jetzt nicht so lange mit befasst, aber ich glaube, das ist schon so einer, mit dem man auch auf der Straße einigermaßen flott unterwegs ist. Da gibt es dann irgendwie so 3 oder 4 unterschiedliche Varianten, und da habe ich es eingenommen.
Also einen, der ein bisschen in die Richtung geht, dass, weil wenn du so ein Trecker auf der Straße macht, ja dann auch keinen Spaß. Ne?
Hattet beide die gleiche Reifenauswahl getroffen oder hattet ihr euch gar nicht abgesprochen, jeder macht das, was er will?
Ja, na, wir waren so ein bisschen was. Sascha fährt einen Mason, und der konnte nicht ganz so breit fahren. Das heißt, der hatte von WTB, vom Prinzip so wie den, bloß halt mit Profil.
Okay.
Und welche Übersetzung wäre jetzt deiner Meinung nach? Jetzt hast du ja Erfahrung, und wir haben, weil ich ja weiß, was jetzt als nächster Step kommt, möchte ich das nur von dir hören. Was bist du gefahren? Auch wenn ich das jetzt ja natürlich an dem Rad mir schon angeguckt habe, weil du gesagt hast, genau die Übersetzung. Und wie war das? Wie würdest du einschätzen, was wäre die perfekte Auswahlübersetzung für genau den Tuscany Trail?
Na, also gefahren bin ich ja 50-34 vorne.
Zweifach.
Zweifach, genau. Und, und hinten 11-30.
Ich sehe deine Augen. Das war, wie war das?
Also das war, in Teilen war es grenzwertig, ja, muss ich ehrlich sagen. Also das war wirklich super anstrengend, und Trittfrequenz war natürlich irgendwie eine totale Katastrophe. Man hat sich dann irgendwie hochgewuchtet, ja, oder was es dann auch für Tricks gibt, dass man halt die Berge dann irgendwie immer schräg irgendwie anfährt, damit man nicht... aufhören muss.
Ich alles.
Okay, aber das heißt.
Also das war zu hart für die Toskana.
Das kann ich ja auch bestätigen, weil ich ja im Harz genau die Übersetzung auch gefahren bin. Alles schon bei 10% hat man das Gefühl, man könnte einen Gang mehr gebrauchen, um so ein bisschen mehr zu pedalieren, weil man da schon relativ langsam wird, und bei 15% ist es ja wirklich dann ein Kraftakt.
Ja.
Genau. Und das ist so das, wo ich auch jetzt schon immer drüber nachgedacht habe, okay, das ist nicht, ist im Gelände, gerade im Gelände auch, wo du mit Traktion und so weiter, da sind so ein paar Zähne mehr hin, glaube ich, nicht doof. Ich glaube, wahrscheinlich wäre so ein 34er nicht schlecht gewesen oder sowas. Ja.
Was glaubst du denn, was wäre das Richtige gewesen, und warum hast du es nicht gemacht?
Naja, bei mir war es Unvermögen, ja. Ich wollte eigentlich auf 11,40 und
das geht ja auch.
Geht ja auch, genau, hast du mir ja gesagt, aber ich hab's nicht geschafft, ja, und da war die Zeit auch knapp vor, wie das dann immer so ist.
Und eine Übersetzung für so eine 550-Kilometer-Tour ist ja auch nicht das Wichtigste.
Nee, eben.
Das kann man ja vernachlässigen.
Manchmal muss man da einfach mal durch, ja.
Wir haben einen Freund, der haben gesagt, der sagte immer, ich bin mit dem 23er schon überall hochgekommen.
Diese Sprüche.
Ja.
Das ist mir gerade auch eingefallen, es ist einer mit einem Single-Speed gefahren.
Nein.
Und also so beim, an irgendeinem Berg hatten wir den relativ, glaube ich, gleich am ersten Tag bin ich kurz neben ihm gefahren, da habe ich es nur gesehen und sagte, ja, er fährt schon, aber schon zum zweiten Mal. Also,
krass.
Aber das ist ja nun wirklich auch.
Kann man sicherlich irgendwie machen, da wird es dann halt ein bisschen mehr Schiebepassagen geben und eigentlich ist es, glaube ich, Quatsch, ja.
Was hat denn Sascha für eine Übersetzung gefahren?
Sascha hatte 11,34.
11,34 hinten?
Morgen vorne auf 50,34.
Vorne auf 50,34.
War der denn ein bisschen zufriedener oder hätte das auch lieber 40 gefahren?
Weil Sascha ist sagen wir mal, 15 Kilo schwerer als ich, ja. Der hat bei den Bergen sowieso ein bisschen mehr Schwierigkeiten, und ich glaube, der hätte eigentlich auch.
11.40 mindestens gebraucht.
11.40 oder so. Also ich würde mal sagen, so eine 11.40, da wäre das gut gegangen. Ja, die wären an einer oder anderen Stelle ganz schön gewesen. Ne? Und trotzdem hätte es da noch Passagen gegeben, die man hätte schieben müssen.
Wo dann die Leute klar. mit dem Mountainbike euch dann noch überlegen waren.
Ja.
Und dadurch resultiert
jetzt... Die konnten fahren und ihr musstet schieben? Oder?
Ja, okay. Gab's. Also gab Passagen, wo man gesagt hat,
hier... Wegen der Traktion oder wegen der Übersetzung? Kann man das sagen? Oder sind die technisch einfach besser drauf gewesen?
Ja, ich glaube einfach, also ohne dass ich es beurteilen kann, weil ich ja noch nicht gefahren bin, aber ich bin eigentlich fest davon überzeugt, wenn ich eine, ich sag mal, günstigere Übersetzung habe, ja, und einfach dann auch eine sauberere Trittfrequenz hinbekomme, dann kann ich mich auch besser darauf konzentrieren, über welche Stöckchen ich jetzt hier gerade fahre und kann da auch nochmal ausweichen.
Stimmt.
Ja, also das sind einfach Dinge, die kriegst du, wenn du schon am Limit da irgendwie trittst, da fahrst du den Lenker nicht mehr. Und hast du ja selber in deinem Video, da wenn du einmal falsch gelenkt hast, dann war es das, ne?
Du sprichst auf das Wide-Video an.
Du kommst dann einfach nicht mehr in Tritt, ja, das ist schwierig. Eine Besonderheit zum Beispiel, ich habe mich auch dafür entschieden, ohne Klickpedale zum Beispiel zu fahren.
Okay.
Sascha ist mit Klickpedalen, ich habe gesagt, ich mach's nicht.
Aus welchem Grund?
Ja, aber hätte man ändern können, aber hatte ich auch nicht das richtige Paar Schuhe, um jetzt mal vernünftig schieben zu können. Ich habe ich laufe damit einfach nicht gut, ja. Und dann war es halt auch die Überlegung aus der, ich sag mal, aus der Übersetzung heraus, dass ich einfach dann auch mal, ich sag mal, schnell runter oder schnell raus muss. Und ich muss im Nachhinein sagen, ich habe es nicht bereut. Für mich war es okay, ja.
Okay, und so. Das heißt, du hast so von der Kraftübertragung hat es gut funktioniert und hast dich sicher gefühlt und hast nicht so das Gefühl gehabt, dir fehlt irgendwas.
Nee. Was hast du für einen Schuh dann genommen?
Ich hatte so ein Tracking-Schuh von Adidas, Traxxas oder so heißen die, glaube ich.
Also keinen Turnschuh.
Also so eine Art Wanderlaufschuh.
Ja, so ein Wanderlaufschuh, ja, aber der schon ein bisschen, ich sag mal, festere Sohle hat. Ja, also.
Und die Pedale mit diesen Nägeln drunter, dass
genau,
du gepasst?
Genau.
Okay.
Genau.
Dass du da nicht rutscht.
Ja.
Okay, ja, das ist interessant, weil man ja da nicht das Maximum an Kraftübertragung braucht, wie jetzt zum Beispiel beim Triathlon, beim Zeitfahren oder sonst wie.
Und du kannst auch morgens ruhig mal mit Flipflops losfahren. Hast du nicht gemacht, ne?
Ne, habe ich nicht gemacht. Nee.
Aber die Möglichkeit würde es geben. Sehr gut da.
Und war denn Sascha mit den Klickpedalen zufrieden oder hat der manchmal gesagt, ach, hätte ich lieber auch mal das so gemacht wie du?
Nee, der ist ganz gut klargekommen. Er ist, ich sag mal, paar Mal öfter hingefallen.
Okay.
Weil er nicht, nur ein paar Mal öfter hingefallen. Weil er nicht das heißt, du 10 Mal und er 15 Mal oder was?
Ja. Nee, ich hatte tatsächlich beim Tuscany-Trail, ich glaube, also es ist einmal irgendwie so ein Verlenker, ja, dass das mal so am Baum dann zum Halten gekommen ist, ja, aber sonst nicht irgendwie mal gestürzt. Aber Sascha hatte so 2-3 Momente, also einmal musst du auch ein paar Mal irgendwie durch so kleine Flussbetten queren und das ist wirklich immer so eine Sache, ne? Wie tief ist es da, ja? Das sieht man halt vorher nicht und man wird ja immer mutiger und dann haben wir uns dazu entschieden, ja, da fahren wir durch. Und da war natürlich für mich der Vorteil, also da war es ja wirklich so, es ging auf einmal tief runter und dann kam dahinter irgendwie ein Stein und ich konnte dann halt irgendwie, ja, kam halt schnell raus und stand
da. Raus ist gut, du bist ja auch nirgendwo drin.
Genau. Und stand dann im Wasser und ja.
Aber das ist eine interessante Aussage von dir. Mit den Flatpedals und normalen Schuhen. Weil wenn du dann 12er Schnitt am Tag ablieferst, ist vielleicht auch gar nicht eine blöde Überlegung.
Ja, also es waren einige dabei, die...
Könnte man das sagen? Weil wenn am Start, kann man da 50-50 oder ganz wenige nur Flatpedals, hat man dann eine Zahl zu?
Ich würde schon sagen, es war die Minderheit. Also ich würde behaupten, also die meisten sind schon mit Klickpedalen gefahren.
Aber es ist natürlich so, klar, gerade im Gelände kommt was ganz Überraschendes.
Du bremst, doof ist es nicht.
Vergisst auszuklicken und da bist du halt mit deinem Fuß einfach draußen. Ne?
Ja. Ja. Und gerade bei so einer, schon mit Respekt, aber bei so einer Veranstaltung, wo es um nichts geht, ja, also wo es keine Sieger gibt, wo es nicht um irgendeine Zeit geht, ist das ja dann, bist du ja noch befreiter. Ja, verstehe ich. Und der Sascha, der hatte jetzt ein Rahmenmaterial Aluminium, weil ich weiß, diese Frage wird häufig gestellt und du hattest jetzt das Open Upper in Vollcarbon. Gab es jetzt irgendwann mal den Moment, wo du dachtest, ich fahre hier gerade so einen Luxusschlitten Carbon durch so ein Gelände, oder warst du immer sicher? Und sagtest, also gab es mal die konkrete Frage, es gab es mal den Moment, wo du dir lieber einen Alu- oder Stahlrahmen gewünscht hättest, oder warst du in keiner grenzlichen Situation und sagtest, ja, ja, das Material macht alles mit?
Nee, also auf Material konnte ich mich hundertprozentig verlassen, da war ich auch jederzeit, also hatte ich auch immer das Gefühl, ist alles super, ja, also nee, also da war ich sehr gut unterwegs und ich, ja gut, ich meine, das kann man jetzt wahrscheinlich einfach, weil wir gewichtsmäßig in einer anderen Liga da irgendwie spielen, kann man das am Berg sowieso nicht sagen, aber da war ich halt natürlich immer.
Ja, aber die Frage kommt öfters mal vor, wenn wir die per E-Mail kriegen, und deswegen gebe ich den Ball jetzt ja zu dir, du bist der Endkunde und du kannst ja hier frei reden, wir legen dir ja nicht irgendwie was in den Mund, sondern du sagst, nee, war alles gut, und wenn was nicht gut war, sagst du, es war dann nicht gut.
Ja. Das heißt, technisch hattet ihr irgendwelche Pannen, dass ihr irgendwie irgendwas reparieren musstet, Reifenpannen, hat das Tubeless gehalten?
Also ich hatte eine Panne, keine gravierende, aber es hat auf jeden Fall die Dichtmilch nicht geschafft.
Okay.
Und dann hatte ich diese, weiß gar nicht,
Salami-Würstchen
nennen wir die. Diese kleinen Würstchen da, die man da reindrückt, das hat auch ganz gut funktioniert. Also aber so, dass, weiß ich nicht, ich sag mal, wenn immer so 20, 30 Kilometer kommen, dann muss ich mal wieder nachpumpen. Dann hat mich sie irgendwann genervt und dann habe ich nach einem Tag oder so, habe ich den Schlauch eingezogen. Ne?
Okay.
Aber sonst hat man nichts. Also Sascha hatte Probleme mit seiner Narbe.
Was war da? Ausgeschlagen oder wenig Fett oder?
Ja, so wirklich wissen wir es nicht. Also es war durch diesen Alurahmen, hört sich natürlich dann besonders fies an, ja, so ein Knacken, ja, und da hat er dann auch, also wirklich bei den Abfahrten Schiss gehabt. Wir dachten erst, dass es irgendwie, dass vielleicht, ich sag mal, irgendeine Speiche gebrochen ist oder die vielleicht sich gelockert haben, aber irgendwann konnten wir es dann tatsächlich ausschließen und war dann klar, dass es irgendwas an der Narbe ist, ja, und er konnte es zu Ende fahren und hat die dann auch weggebracht, ja, und die haben die getauscht, ja, dann die Industrienamen, keine Ahnung, also da hat jetzt keiner gesagt, das war das und das oder so. Ja, also das
einfach getauscht.
Gibt es denn für diese Fahrt eine, ja, vielleicht eine blöde Frage, aber interessiert mich, eine Notrufnummer, wo man den Veranstalter irgendwie erreichen kann und denen mal mitteilen kann, ich habe hier eine nicht lösbare Situation, oder musst du deine Situation selber lösen mit wie auch immer unterwegs?
Musst du selber lösen.
Also kannst du nicht sagen, ich habe hier ein Riesenproblem, stehe gerade hier.
Ja. Aber die Teilnehmerzahl, also es ist wirklich so, und das muss man, also das ist auch so mein Gefühl, ja, dadurch, dass es geht da halt um nichts vom Prinzip, ja, die Leute sind da einfach alle wirklich super drauf und sobald du irgendwo stehst und irgendwie was machst, jeder, der vorbeifährt, fragt, hast du alles, kann ich dir irgendwie helfen und so.
Das ist also cool.
Das ist wirklich. Das gibt ja ein Gefühl, was wir alle gerne haben.
Ja.
Also eine Freizeitgestaltung, wo wir auf uns gegenseitig aufpassen, uns nicht zugrunde fahren wollen, besser sein als der andere. Das ist schön, dass du
sagst. Ja, diese Hilfsbereitschaft. Das haben wir beim Halbextrem auch, den ich hier mit Olaf auch schon mal im Podcast besprochen habe, war es auch so, wo ich gedacht habe, das ist ja geil.
Ja.
Also jeder fragt und man fragt natürlich auch selber und nicht alle mit Vollgas da irgendwie, die da an einem vorbeibrettern.
Ja. Nee, das war wirklich toll. Wobei, ich sag mal, vielleicht nochmal ganz kurz zu dem, die Leute kommen dann natürlich aus aller Herren Länder, aber natürlich ist es am meisten Italiener sind da vertreten,
ja.
Klar, ne? So, und ich würde mal sagen, die sind so 80%, ja. Und
okay.
Dann hast du eine ganze Menge Deutsche, Schweizer waren auch viele dabei und
okay. Habt ihr denn auch Leute kennengelernt, Freundschaft, also so temporäre Freundschaften da geschlossen, zusammen mit denen gefahren, gequatscht oder sonst wie?
Also man ist immer mal so ein Stück zusammen gefahren, hat auch mal, klar, gequatscht, aber jetzt nicht so, dass man danach irgendwie.
Ja, deswegen sage ich ja temporär. Bleibt, passiert ja auch in Hannover mal. Du triffst irgendeinen Radfahrer, unterhältst dich zwei Stunden ganz gut, dann triffst du ihn im Leben nie wieder. Ne? Ja. Also, so. Aber das heißt, das macht es ja sehr sympathisch, wenn man da wirklich, wenn das Miteinander da wichtiger ist als das Gegeneinander, ne?
Ja, das ist absolut. Und die sind natürlich da alle sehr euphorisch und alle sind so eine, ich sag jetzt mal, Bikepacker, und dann wird sich da ausgetauscht über Teile, Räder und was wann wie wo am besten verwendet und so.
Ja. Also
kriegt man die Zeit schon rum, ja. Da wird schon viel, viel geredet.
Über so aber was. Dass man so einen Punkt hat, wo man merkt, wir haben abends den gleichen Zielort oder seid ihr wirklich abends immer ihr beide gewesen und das Rest des Feldes hat man dann nicht mehr gesehen abends, wenn man seine Zeit dann verbracht hat? Oder gab es dann schon so, dass man abends so ein Grüppchen hatte, 30, 40 Leute?
Nee, so große Grüppchen nicht. Was man ab und zu mal hatte, ist, wenn man dann sozusagen in irgendeine Stadt reingefahren ist und das war so, wo die meisten dann gesagt haben, also hier ist jetzt für uns Ende. Viele sind dann raus aus der Stadt, um da irgendwo zu zelten. Manche sind dann in der Stadt halt geblieben. Aber man ist dann halt in der Stadt angekommen, hat dann meistens irgendwie das erste Café angesteuert und hat erstmal irgendwie nur zusammen ein Bier getrunken oder so. Also sowas war dann schon. Und dann hat aber jeder irgendwie, oder dann haben die meisten einfach ihr Abendprogramm da gemacht, so wie sie.
Okay. Waren das denn auch größere Gruppen oder auch viele, die zu zweit waren oder auch alleine? Oder?
Das war wirklich total gemischt. Also es waren viele, die waren alleine. Die haben dann meistens sich irgendeiner Gruppe angeschlossen. Das war so mein Gefühl, ja. Aber dann waren auch größere Gruppen, also gerade bei den Italienern, da waren dann auch.
Ja, wahrscheinlich Vereine oder irgendwas auch, ne?
Und ist das Starterfeld, wenn wir schon bei den Startern sind, dass du gesagt hast, das ist 700 und das ist die größte Veranstaltung. Ist das Rennen offen, begrenzt? Wie viel können da auf die Strecke drauf? Was glaubst du? Letztendlich können ja unendlich viele auf die Strecke drauf, weil das verzerrt sich doch eh.
Ja, ich weiß gar nicht, ob die das auf 750 begrenzen. Ich meine, dass die es auf 750 begrenzen, warum auch immer.
Okay.
Aber ich glaube nicht, dass es nach oben komplett offen ist.
Okay.
Und da muss man sich dann ganz offiziell für anmelden und ein Startgeld bezahlen, oder?
Genau, man meldet sich da offiziell an. Ich weiß gar nicht, ich glaube im Januar oder so konnte man sich anmelden und da zahlst du dann 75 Euro, also was auch in meinen Augen wirklich ein fairer Tarif ist. Ja, da, also du, ich meine, klar, es wird ja nicht viel gemacht. Ja, du hast in Massa letztlich gibt es halt diese Infoveranstaltung, wo du dein Start-Package irgendwie abholst und du kannst dann da auf diesem Sportplatz, also wird auf so einem Sportplatz da gemacht, kannst du die Nacht dann schlafen, zelten, entweder in der Halle oder du zeltest halt auf dem Sportplatz. Und dann bei der Zielankunft nochmal, ne? Es ist wieder ähnliches, ist wieder auf so einem Sportplatz, wo du dann noch duschen kannst und dann fährst du ja mit dem Zug zurück.
Und es gibt eine Mütze, sehe ich da halt, ne?
Genau, es gibt in diesem Starter-Package ist dann so eine schöne Mütze.
Halten wir mal eine Kamera.
Dieses,
ja, die ist aber echt schön, ne?
Ja, die ist wirklich.
Du weißt nicht, ob die jedes Jahr gleich aussieht, ne? Oder haben die verschiedene Farben dann jedes Jahr, aber es ist echt cool gemacht.
Ich weiß nicht, ob die jedes Jahr gleich aussieht. Trail,
die sechste Auflage.
Genau. Das sechste Mal.
Ride your dream. Hashtag.
Wo steht das? Ach da, Ride Your Dream. Ja. Okay.
Ja, die ist ja echt cool.
Genau, also du hast diese Mütze, dieses Heftchen ist da drin und dann gab es noch so ein Stirnband.
Naja, und eins darf man ja nicht vergessen, dahinter steckt ja ganz viel Arbeit, diese Strecke mal auszuarbeiten, richtig, euch den GPX-File zur Verfügung zu stellen, euch alle mit dem Heftchen, wo ihr auch mit dem Roadbook und so weiter, also irgendwas wieder ausgewertet wird, also auch wenn es keine Verpflegung gibt, aber es sind ja trotzdem mehrtägiges Event, wo einer die Verantwortung für übernommen hat. Ja. Ne?
Ist denn die Strecke jedes Jahr gleich?
Nee, die ändert sich immer. Also groß natürlich schon gleich, ne? Aber wir haben ja auch natürlich in Vorbereitung hat man ja geguckt, was kann man alles so erfahren über diesen Tuscany Trail und da kann man sich ja auch die GPX-Files, die alten, kann man sich ja dann auch mal irgendwo runterladen. Und sie variiert schon immer ein bisschen, ne?
Okay.
Also da gucken die schon, dass sie
dass es Passagen, nicht komplett langweilig wird wahrscheinlich.
Genau, komplett langweilig wird oder auch Passagen, wo sie vielleicht sagen, naja, vielleicht waren die nicht so gut fahrbar oder was auch immer, dass sie sowas dann ändern. Ne?
Aber okay. Florenz und Siena, diese beiden unbekannten Städte in der Toskana.
Die Städte bleiben, glaube
immer gleich. Also,
genau.
Das heißt, aber die Highlights der Toskana, die durchfährt man auch, ne? Also die ganzen Städte, die man vielleicht so kennt und die Hügelchen, auf denen die Städte liegen und sowas.
Richtig. Richtig.
Und Siena, ist das Siena das Highlight eigentlich gewesen oder eher Florenz? Florenz ist ja nun wirklich groß, glaube ich, eher.
Ich glaube, es kommt so ein bisschen darauf an, zu welcher Tageszeit man da ist, ja. Also zum Beispiel Florenz war für uns sozusagen der Beginn des zweiten Tages. Also das heißt, da sind wir sozusagen zum Frühstücken hingefahren, da waren wir morgens um 8, da ist natürlich Florenz, ja, oder vor 8, ja. Das war natürlich toll, ja. Da bist du da fast alleine, da hast du noch nicht so die Touristenströme und so, das ist also richtig nett, da kannst du da auch noch durchradeln. Mhm. Siena war dann die nächste, da waren wir dann irgendwie auf den frühen Nachmittag. Ja, das ist natürlich dann super voll. Also da
war er da in Siena in dieser Innenstadt, wo auch dieses Pferderennen da läuft.
Genau. Da muss man hin.
Da
muss man hin. Da führt natürlich auch der Trail drüber. Ja. Ja, aber gut, jetzt waren wir beide auch schon zwei, drei Mal irgendwie in der Toskana, kennen natürlich diese Städtchen. Also das war eigentlich nicht das, was uns so in Erinnerung geblieben ist, sondern eher so diese kleineren, ne? Dieses San Gimignano war zum Beispiel,
das war wirklich schön, das eine
tolle
auch,
Stadt. Ja. Und ich weiß gar nicht, wo wir die dritte Nacht, müssen wir mal gucken, da habe ich irgendwie markiert.
Gib's ihn doch mal rüber.
Warte mal, San Gimignano, da haben wir die Pienza.
Okay.
Pienza liegt auf hier 500 Meter und es ist wirklich eine wunderschöne Stadt. Da hatten wir auch, also da hatten wir wirklich richtig Glück. Da haben wir auch so ein ganz tolles Apartment gefunden mit kleinen Garten dran. Der Mann, der war auch total nett, ja. Und da haben wir unsere Fahrräder da einmal mit seinem Gartenschlauch da absprühen können. Und
ach cool,
also das war.
Habt ihr das übers Handy dann gesucht, die Unterkunft? Oder genau. Habt ihr einfach geguckt, wo ein Schild ist?
Das haben wir dann übers Handy gesucht. Also das war dann
aber das habt ihr an dem Tag gesucht, genau. Oder habt ihr vorher schon grob gebucht, geguckt und wo er übernachten könnte? Oder tatsächlich gesagt, okay, wir fahren jetzt noch 20 Kilometer, suchen uns was, oder wir fahren jetzt keinen Meter weiter und suchen uns hier was, oder wie?
Das gab es einmal in San Gimignano. Ja. Wo klar war, wir müssen hier bleiben.
Ja.
Ansonsten war es eigentlich immer so, dass wir gesagt haben, oh, hier ist irgendwie so nett, hier bleiben wir und hier gucken wir, ob wir irgendwie was finden. Und wenn wir nichts finden, dann wären wir weitergefahren, aber man hat eigentlich immer was gefunden. Also das ist ja von der Jahreszeit noch so vor den Ferien, also vor den
stimmt,
richtig großen.
Anfang Juni, das müsste noch gehen, ja.
Genau, also es ging eigentlich immer gut.
Und dann was habt ihr da für eine App benutzt? Airbnb, Booking.com oder verschiedene? Oder was nimmt man denn da am besten?
Meistens haben wir bei Booking erstmal geguckt, ja. Und ja, da hat man dann schon mal was gefunden.
Okay.
Und beim ersten Mal, ich glaube mit dem Campingplatz, das war wirklich so, da war dann Campingplatz ausgeschildert und haben wir gesagt, komm, jetzt fahren wir hier hin, ne?
Dann hat er die Zelte nicht umsonst mitgeschleppt.
Was hättest du für ein Gefühl von den Teilnehmern? Wie viele Leute haben da knallhart gezeltet, Biwak gemacht? Und wie viele Leute waren so drauf, dass sie sagen, hier ein bisschen Komfort nehme ich doch gerne mit? Kann man das irgendwie, hast du ein Gefühl?
Kann man, also ich, sagen wir mal, ist vielleicht ein Drittel der Teilnehmer, die hatten kaum Gepäck dabei, ja. Da würde ich mal sagen, das waren dann so die Komfort- oder die Hardcore, die komplett durch sind, ja, ohne anzuhalten. Und zwei Drittel, also die waren, sagen wir mal, ähnlich bepackt wie wir oder bepackter, also da würde ich mal sagen, die
Aber wenn ihr jetzt komplett aufs Zelt risikomäßig, also würdet ihr das Zelt nächstes Mal noch mitnehmen oder würdet ihr sagen, komplett drauf verzichten und nur den Komfort machen und dann lieber mal 10 Kilometer weiterfahren, wenn er nichts findet?
Ich glaube, ich würde das Zelt wieder mitnehmen. Also okay. Es hat jetzt nicht sonderlich stark gestört.
Es ist ja nicht nur das Zelt, du kannst ja auch die Isomatte und den Schlafsack dann weglassen.
Ja, aber das war jetzt.
Also es war jetzt vom Gewicht her auch nichts, was sich bei euch belastet hat beim Fahren. Nee. Okay, das ist ja interessant. Das heißt, ihr hättet jetzt nicht das Gefühl, ihr wärt schneller oder entspannter unterwegs gewesen, wenn ihr weniger am Rad gehangen hättet.
Vielleicht ein bisschen schneller, aber
darum geht es vielleicht dann nicht. Ne?
Darum geht es nicht und ich glaube auch bei den Trails, du merkst es, also
merkt man
du merkst es nicht wirklich. Ne?
Und die Verpflegung unterwegs, habt ihr einfach mit Cafés oder irgendwas gelöst, ein bisschen was am Rad? Wie viele Trinkflaschen hattet ihr zum Beispiel am Rad?
Ich hatte zwei am Rad.
Das war im normalen Triangel oder das auch diesen unteren?
Den unteren habe ich nicht besetzt, weil ich eigentlich, ja, das war ein Fehler, das hätte ich, den hätte ich besetzen sollen. Sascha hat.
Du hättest den besetzen sollen mit der dritten Flasche oder du hättest die Flasche dahin machen sollen?
Ja, mit der dritten Flasche
besetzen. Mit der dritten Flasche, okay.
Einfach, um mehr Getränke zu haben.
Um mehr Getränke. Ich meine, es war, also in Italien ist es, eigentlich in jedes kleinste Dörfchen, wo du kommst, hast du irgendwelche Brunnen, wo du Wasser ziehen kannst, das ist schon okay. Aber es gab halt auch Passagen, wo ich gesagt habe, bei mir waren die zwei Trinkflaschen, das war so grenzwertig. Ja? Also okay. Da gab es zwei, dreimal Situationen, wo ich dachte, jetzt nochmal.
Und Sascha hatte drei.
Sascha hatte drei. Und dadurch ging's
kannst dann, du doch eine halbe von ihm schnorren.
So war es
auch. So war es auch.
Und so ich muss sagen, ich hatte auch drei, habe mir aber eine größere noch mitgenommen. Also ich habe ja diese Fitlock und die sind ja, weiß nicht, 650 Milliliter oder was die größte. Und hatte dann von Elite irgendwie so eine, weiß nicht, Literflasche oder was.
950 sind die, so eine habe ich auch, ne?
Und die habe ich mir hinten auf diese Arschrakete in dieses Gepäcknetz, was da drauf ist, da festgezurrt. Also das ging relativ schnell, dass die weg war, ja. Hab ich
also gar nicht mitbekommen. Du hattest drei, aber nur für eine sehr kurze Zeit. Also diese Taktik funktioniert nicht, haben wir doch was gelernt.
Okay.
Und Rucksack hatte die aber gar nicht am Start, ne?
Nein, ist
klar. Und, weil da hätte man ja auch noch eine Trinkblase reinmachen können, Entschuldigung. Ja.
Und essensmäßig, habt ihr da was mitgenommen oder habt ihr euch darauf verlassen, dass ja die Infrastruktur Toskana kriegt man immer irgendwo eine Pizza oder musste man so ein paar Riegelchen dann doch mitnehmen?
Also ich hatte ein paar mit, aber die hätten wir jetzt nicht wirklich gebraucht. Ja? Also das war.
Da kenne ich noch jemanden, der sowas mal gemacht hat.
Meine Alpenüberquerung meinst du jetzt, ne? Ja, also ich will jetzt aber nicht von mir erzählen, du bist hier der. Ja,
also die habt ihr theoretisch hättet ihr gar nicht gebraucht, nee. Weil dann doch lieber was richtiges Essen unterwegs wahrscheinlich, ne?
Ja, und wir hatten, also ich glaube, das ist ja jeder unterschiedlich, ja. Wir hatten so in unserer persönlichen Vorbereitung auch gemerkt, für uns war immer wichtig, abends gut und viel essen, ja, und tagsüber wirklich nur so snacken, ja. Also,
damit man nicht zu voll wird auf dem Markt, oder wie?
Also wir hatten so auf einer längeren Tour gemacht, das war wirklich so richtig so Schnitzel mit Spargel, war schön in der Spargelzeit und das
Schnitzel und also Spargel war, in der Toskana ist das genau ist
gut
das.
Gute Toskana, aber.
Nee, das war ja in der Vorbereitung.
Das war in der Vorbereitung war das. Ich dachte.
Genau. Und das war überhaupt nicht gut, ja. Und ja, dann hat man halt abends. Das hat man dann schon gemerkt.
Und wie oft habt ihr Eis gegessen? Jeden Tag, ne?
Jeden Tag,
klar. Mehrmals, oder?
Nee, mehrmals nicht. So.
Also das ist ja auch, wenn ich das jetzt so richtig raushöre, auch Teil dieses Adventures, dieser Fahrt, dass man halt auch wirklich entspannt ist, dass man keine Rennatmosphäre hat, dass der Weg Spaß macht, dass wo man durchkommt Spaß macht, das Essen sich gut gehen lässt und eine ganz andere Sache, so diese Gravel-Touren. Deswegen hatten wir gedacht, es ist schön, wenn du mal darüber berichtest und kriegt man einen guten Überblick drüber.
Gibt es denn noch irgendwas, was du heute anders machen würdest? Übersetzungsmäßig vielleicht?
Komisch, warum bist du hier?
Genau. Ja, also die Übersetzung, die würde ich definitiv ändern. Ja, also das, weil man dann einfach andere, also bisschen entspannter unterwegs ist und Passagen einfach auch anders fahren kann.
Jetzt lass die Katze aus dem Sack. Das Open steht hier, weil es natürlich einen Service kriegt. Alles wunderbar, aber was ist jetzt die neue Variante mit Übersetzung?
Ja. Und leider zu spät für den Tuscany Trail ist ja dann das Open Wide rausgekommen. Ja,
komisch, das habe ich mal gehört. Also eine Mountainbike-Übersetzung ist für den Tuscany Trail die bessere Wahl.
Ich denke schon.
Auch die dickeren Reifen. Weiß ich jetzt, musst du sagen, meinst du, bräuchtest dickere Reifen oder ist es eher so, dass du sagst, würdest dir so ein Rad mit einer Eagle oder was auch immer mit einer 1050-Kassette aufbauen lieber?
Ich glaube, also die dicken Reifen, würde ich jetzt sagen, bräuchte man nicht unbedingt. Ja. Wahrscheinlich bringt es noch mal ein bisschen mehr Komfort, noch mal ein bisschen mehr Sicherheit. Also es gab schon ein paar Abfahrten, wo ich schon der Meinung war, also da war ich, sagen wir mal, zum Beispiel mutiger als Sascha. Ja. Das lag vielleicht auch daran, dass ich ein bisschen dickere Reifen hatte als er. Das ist ja auch immer eine Typsache, ja. Also keine Ahnung, aber ja, die bringen sicherlich auch noch mal ein bisschen Sicherheit mit, ja.
Und übersetzungstechnisch?
Gut, übersetzungstechnisch
alles, was geht, ne?
Alles, was man aufschrauben kann. Ja. Also die klassische Mountainbike-Übersetzung, du hattest das im Vorfeld hier gesagt, von der 10 bis 50, dann ist da Ruhe im Karton.
dann ist da definitiv Ruhe im Karton. Ich denke, man kann den auch wirklich gut mit so einer 1140 oder 1142, was da gibt, kann man den sicherlich, hätte man den auch gut fahren können, ja. Aber mit so einer 1050, denke ich, das ist einfach so, da hat man einfach nochmal die
Trittfrequenz. Ja. Man hat auch die Trittfrequenz in steilen Passagen. Und gerade wenn man mehrtägig fährt und wenn es nicht auf jedes km/h drauf ankommt, ist es auch mal gut, entspannt hochfahren zu können. Ne?
Könntest du was zu den Steigungen sagen? Kannst du das beurteilen? Gab es da viele Steigungen jenseits von 15%? Ich war ja auch schon bei der Eroica in der Toskana unterwegs. Von daher weiß ich, dass die Eroica nicht wenige Strecken hat, wo man dann mal so 20% für einen Kilometer hat. Das macht dich auch mürbe.
Genau. Das ist ja, glaube ich, generell so in der Toskana. Du hast natürlich keine extrem langen Anstiege, ja, wo du irgendwie anderthalb Stunden dich da
hochkämpfst,
sondern du hast halt viel kurze, aber dafür extreme Anstiege und die sind auch gerne mal auf 20 und plus.
Mehr.
Ja. Ja. Und dann auf Trails, da merkt man halt schon, dass es je nachdem, wie die Beschaffenheit von dem Trail ist, merkt man halt schon, dass das kann ganz schön anspruchsvoll sein. Ja.
Also mit so einem klassischen Cyclecross-Rad mit so 33 mm breiten Reifen, das ist Mist. Das geht nicht.
Also
gehen tut immer viel, aber das ist immer viel, nicht gerade sinnig.
Es gab Leute, die so gefahren sind. Es gibt sicherlich auch welche, die sagen, finde ich optimal, aber ich persönlich halte es nicht für optimal.
Ja, aber das ist ja für die Zuhörer jetzt wichtig, die sagen, ich habe ein Cyclecross-Rad, dann mache ich das einfach mit dem Cyclecross-Rad.
Jetzt nochmal, wo wir schon gerade bei dem Thema sind. Mit dem Mountainbike habe ich eine Federgabel. Ihr seid jetzt ohne gefahren. Du bist auch nicht jetzt irgendwie einen flexenden Gravel-Lenker gefahren, sondern einen normalen Rennlenker. War das okay? Hattet ihr das Gefühl, dass die Oberarme, Handgelenke und so weiter stark beansprucht werden? Oder ging das eigentlich so alles ganz gut? War das alles gut machbar?
Nee, das war wirklich gut machbar.
Also
jetzt bin ich kein Mountainbike-Fahrer und kann jetzt auch nicht wirklich beurteilen, wie viel komfortabler es jetzt irgendwie mit der so einer flexenden Gabel gewesen wäre, aber
Das hättest du ja schon gemerkt. Wenn du wirklich, das weiß ich nämlich von unseren Crossern noch, da haben wir mal 150 Kilometer mit dem Crosser durch den Deister gemacht, da hast du schon gemerkt, dass die Handgelenke ganz schön kaputt waren hinterher.
Nee, das hatte ich gar nicht. Also es war wirklich.
Wenn das entspannt ist, also dann scheint die Strecke ja, und gut, das ist mit den breiten Reifen hat man natürlich auch einen Komfort durch den Reifen. Was habt ihr für Luftdrücke genommen? Hast du das im Kopf oder einfach nach Gefühl?
Großer war schon nach Gefühl, aber ich glaube, ich bin so um die 3 Bar.
Ach, so viel, okay.
Ja.
Okay, hätte ich gar nicht gedacht.
Ich glaube, Sascha hat sogar, vielleicht waren es bei mir 2,5 und Sascha hatte 3 oder so, also in der Größenordnung.
Okay.
Prima.
Gut, jetzt dann glaube ich, haben wir alles durchgesprochen. Fällt dir noch irgendwas ein, was du unbedingt erzählen wolltest, was wir jetzt nicht gefragt haben?
Was wir wissen sollten oder was die Zuhörer draußen unbedingt über den Tuscany Trail wissen sollten.
Ja. Oder die absoluten. Rechtzeitig anmelden, glaube ich. Weil
rechtzeitig anmelden, ja, ich denke.
Ach so, die Anreise. Wie habt ihr dann die Anreise gemacht? Also das heißt, irgendwie muss man da ja hinkommen. Seid ihr da jetzt hingeflogen und da hat dann. Also wir wissen ja, wie du angereist bist schon, ne? Aber dann hatte ich, glaube ich, mal ganz nett gefragt.
Ja, ich kann das auflösen. Ich habe einfach gefragt, sag mal, ich habe so eine ganz bekloppte Anfängerfrage. Jetzt packe ich mein Rad in den Radkoffer, ich fliege dahin am Start und dann bin ich ja 5 Tage auf dem Rad. Wo packe ich denn den Radkoffer hin? Und deine Antwort war einfach
super. Mit dem Autofahren, ne?
Mit dem Autofahren. Okay, also deswegen wissen wir es schon, ihr seid mit dem Auto runtergeknallt. Finde ich ja schon ganz schön krass, von Berlin mit dem Auto da runterknallen.
Ja,
das sind 1000 Kilometer oder wie viel sind das?
Über, ja, 1300 oder so.
Ach du Scheiße. 12 Stunden?
Das ist für mich
13 Stunden bestimmt.
Ja, also es war, muss man schon sagen, das ist schon anstrengend, also die Anreise.
Ja, wahrscheinlich anstrengender als das Radfahren hinterher, ne?
Ja, fast, ja.
Zumindest mental.
Und ihr seid einen Tag vorher runtergeknallt?
Ja, wir sind, also das ging ja samstags los und wir sind Donnerstagabend losgefahren.
Okay.
Irgendwie so die Nacht durch.
Oh, da fehlt dir ja noch eine Nacht Schlaf.
Genau.
Super gemacht.
Genau, deswegen war für mich wichtig, dass wir nicht auf diesem Sportplatz da irgendwie zelten und ich da nicht irgendwie auch nochmal eine Mütze Schlaf kriege, sondern wir haben uns da tatsächlich dann irgendwie so ein Apartment im Massa genommen, wo wir auch das Auto stehen lassen konnten.
Okay.
Und dann habe ich sozusagen den Tag dann nochmal gut geschlafen, dann war das schon okay. Ja?
Ihr habt mit dem Apartmentvermieter vorher geklärt, da kann das Auto stehen.
Nee, das haben wir auch da vor Ort gemacht. Ja?
Okay.
Ach so, ja, das Auto muss, das bleibt ja stehen. Also das muss man dann spätestens wieder abholen.
Ja, aber was machst du mit der Fraktion, um meine Frage beantwortet zu kriegen? Was macht man denn, also ich könnte jetzt nicht diese 1300 Kilometer da runterfahren, ich hätte auch keinen Begleiter. Ich würde dann schon hinfliegen. Der nächste Ort ist dann welcher, wo fliegt man hin?
Pisa.
Okay.
Und was mache ich denn dann mit meinem, dann nehme ich einen Mietwagen am besten und lass den dann für 7 Tage da stehen, dann, da kann ich meinen Koffer reinpacken. Wahrscheinlich ist das die beste Variante.
Ja, entweder so oder ich meine mittlerweile, der Veranstalter, der war mit so einem Wohnmobil da und das war zwar irgendwie vorher nicht so wirklich publik gemacht, also jedenfalls habe ich es nicht auf der Homepage entnommen, aber es gab einige, die ihre Radkoffer da in dieses Wohnmobil.
Naja, super. Wie viele Radkoffer sollen denn in sein Wohnmobil da reingeknallt werden? Da kannst du ja nicht mehr gehen und stehen. Ja,
weiß ich nicht.
Dein Problem.
Ja,
vielleicht kann man den ja anmelden vorher. Habt ihr eine Möglichkeit, dass wir den Radkoffer irgendwo bei dir unterstellen?
Aber das sind ja Überlegungen, die man in der Vorplanung, das sind nicht ganz unwichtig, weil du bist ja ein paar Tage weg, wo bleibt dein Zeug?
Und man fährt ja wirklich One-Way runter, auch noch so eine kleine Insel entlang und so weiter. Wir verlinken das unten in der Beschreibung auch mal, dass man sich die Strecke da nochmal angucken kann von diesem Jahr. Und dann tatsächlich mit dem Zug war das problemfrei, das Fahrrad mit dem Zug zu bekommen und da wieder hochzufahren?
Ja, das war gar kein Problem, das ging einfach, sage ich jetzt mal, muss man noch einmal umsteigen. Klar, ich sag mal, wie so eine Zugfahrt halt ist. Ne? Also wenn man dann so eine Strecke hinter sich hat, dann ist man da irgendwie auch platt, aber ja, das ging schon. Ne?
Und dann noch eine Nacht übernachten wahrscheinlich und dann am nächsten Tag wieder zurück, oder wie habt ihr das gemacht?
Genau, so haben wir es gemacht. Okay. Wir haben dann noch einmal da übernachtet und dann sind wir am nächsten Tag früh gestartet.
Okay.
Und nochmal zur Dance-Frage, also es gab dann welche, die haben zum Beispiel in Kartons ihr Fahrrad, ne, so diese typischen.
Ja, ist ja auch nichts gegen einzugehen.
Und haben die dann entweder da versucht, irgendwo zwischenzulagern, ja, oder weiß nicht, wie sie dann zurückgekommen sind, ja, ob sie dann sich da wieder irgendwo bei einem Fahrradhändler so einen Pappkarton besorgen konnten. Ne, also.
Ja, das machen
aber
ja
das
viele.
Mir dann, das war uns dann so ein bisschen zu risky, ja.
Wenn ihr das hört und auch Teilnehmer bei dem Tuscany Trail wart und solche kleinen Tipps noch habt, schickt uns das gerne per E-Mail podcast@enjoyyourbike.com oder unter die Kommentare von dem YouTube-Video, wer das bei YouTube sieht.
Ja, und dann können wir es in der nächsten Folge auch nochmal mit reinnehmen. Jetzt noch abschließend würde ich sagen, die Frage, würdest du das nochmal machen? Oder suchst du schon nach anderen Events, um mal was anderes zu machen und so weiter? Was sind da so die Pläne? Also würdest du da jederzeit wieder hinfahren oder sagst du lieber was anderes?
Ich würde es gerne nochmal machen. Also jetzt sicherlich nicht gleich nächstes Jahr, aber der hat schon wirklich Spaß gemacht und das würde ich gerne nochmal machen. Und ja, also schon geguckt für nächstes Jahr, was man da irgendwie so machen kann, sind da aber noch nicht so wirklich fündig geworden und sind eigentlich jetzt aktuell eher so am Überlegen, ob man sich selber was organisiert, ja, also wo man einfach sagt, okay, eine Woche und dann entweder eine Rundreise oder eine Strecke von A nach B, soll man mal gucken, dass man sowas vielleicht auch ganz gut irgendwie mit einem Familienurlaub oder sowas verknüpfen kann, ja, dass man dann im Anschluss
gleich da ankommt,
ne? Gleich da irgendwie ankommt, ja. Das sind dann so die Überlegungen, die wir jetzt gerade haben.
Ist denn bei der Recherche, weil ihr habt ja auch gesucht nach solchen Veranstaltungen, bei der Recherche irgendwas noch aufgefallen, was interessant war? Gerade in Deutschland auch sind wir ja, glaube ich, relativ rar besät, was das überhaupt angeht, Gravel-Events. Das ist ja irgendwie noch ganz neu, wo man schon selber auf die Idee kommt, vielleicht muss man selber mal was organisieren, weil es das ja noch nicht gibt. Und die Strecken gibt es ja, zumindest hier im Raum Hannover, kennen wir uns ja schon so ein bisschen aus.
Dann müssen wir das organisieren in Hannover.
Ja,
genau.
Ja. Nee, aber ist dir da schon was über den Weg gelaufen, wo du gesagt hast, das findest du cool? Oder?
Ja, es gibt, Sascha war jetzt letztes oder vorletztes Wochenende, war im Schwarzwald bei so einem Event. Aber da sind es halt, ich sag jetzt mal, immer einzelne Strecken, die am Tag irgendwie abgefahren werden, von einem Startpunkt aus. Und dann sitzt man irgendwie abends nett beieinander oder halt auch nicht. Aber da kommt natürlich nicht so dieses, dieses Bikepacking auf. Ja,
ja, nicht da, von A nach B, du fährst genau, halt du fährst mit leichtem Gepäck. Ne, ja.
Ich glaube, das ist also landschaftlich, also was ich da so an Bildern von ihm gesehen habe, auch traumhaft schön. Mhm. Er sagte, bei Weitem nicht so anstrengend und anspruchsvoll wie der Tuscany Trail, aber halt auch sehr gut. Und ansonsten ist so, ja, wie du sagst, ist wirklich wenig. Ja. Auch in Berlin gibt es gar nichts, obwohl wir also, ich sag mal, auch Brandenburg eigentlich ja prädestiniert wäre dafür.
Ja.
Aber es ist, ist glaube ich, ja, gerade im Kommen. Ja,
so. Es ist scheinbar, was ich so gesehen habe von so anderen YouTube-Kanälen und auch einer, der bei uns kommentiert hat, der hat auch mal so ein Video gepostet oder irgendwie verlinkt. Es gibt so Independent Leute, die sich dann zusammentreffen, ne? Yeah. Wo dann so gibt es einen Treffpunkt, wo man dann losfährt und irgendwie so 100, ich glaube, es gibt auch irgendwas an der ehemaligen DDR-Grenze lang, wo du die ganze, aber eher so Mountainbike-mäßig die ganze Zeit über diese Platten fährst und aufpassen musst, dass du nicht in diese Lücken da reinkommst und solche Sachen. Irgendwie sowas habe ich letztens, ich krieg's nicht mehr auf die Reihe, was es genau war. Ja. Das scheint irgendwie auch ein Trend zu sein, dass da Leute so indie-mäßig jetzt ohne, dass da ein Veranstalter dahinter steht, einfach sagen, hier, dann geht's los und dann treffen sich da so ein paar Bikepacker und fahren los. Alle mit Zelt und so, das war ganz interessant. Das scheint sich zumindest, da scheint sich irgendwas zu bewegen. Wobei ich wahrscheinlich auch eher auf deiner Seite wäre. Ich wäre auch, glaube ich, eher so ein Typ, der sagt, das mit so einer Pension sich mal zwischendurch zu suchen, finde ich auch nicht doof, ne? Weil das mit dem Zelten, na, vielleicht wächst man da rein irgendwann, aber ich wäre auch eher der Komforttyp. Du würdest eher zelten, ne?
100 Pro.
Ja. ja, aber interessant. Na gut, also dann vielen, vielen Dank, dass du den Spaß hier mitgemacht hast und ich hoffe auch, dass unsere Hörer und Zuschauer da jetzt ein bisschen was mit rausnehmen konnten.
Ist ja auch was Schönes für uns gewesen, weil wir selber das noch nicht, wir verkaufen zwar viele Gravel-Bikes, ja, haben aber so ein 5-6-tägiges Gravel-Event noch nie mitgemacht.
Nee, überhaupt noch gar kein Gravel-Event mitgemacht bisher, nur selber auf eigene Faust rumgefahren.
Na gut, ich schon die Eroica, aber nicht mit den modernen Gravel-Bikes.
Nee, das stimmt.
Nicht mit Verwöhnprogrammen.
Ja, ja.
Aber ich habe noch eine Überraschung, bevor du jetzt aufhörst. Und du hast es ja vielleicht schon gesehen, du hast es ja mitgekriegt, dass hier alle mit den neuen T-Shirts rumlaufen. Ja, wir haben heute tatsächlich ein T-Shirt bekommen, was wir mal in unserem allerersten oder zweiten Podcast angesprochen haben.
Da ja, als es ums Thema Gravel ging, haben wir mal gesagt, dass das ja eigentlich Querfeldeinheiten heißen müsste.
Und dann haben wir in dem Podcast einfach gesagt, wir müssten eigentlich diesen Begriff wieder etablieren, Querfeldein. Und dann haben wir gesagt, wir machen mal ein T-Shirt Querfeldein. Daraufhin haben wir ganz viele E-Mails bekommen. Ich will ein Querfeldein-T-Shirt haben. Also das kann man natürlich jetzt nur für YouTube zeigen. Ich habe das gerade mal an, aber welche Größe habe ich hier? L, ich habe auch XL oder M, falls du lieber was anderes haben willst. Und dann musst du mir noch die Größe von Sascha sagen und dann kannst du es hier mal in die Kamera halten oder ich halte es mal eben hier rein. Für die, die es dann sehen, kann man das sehen, Ingo? Ja, ne?
Ja, ich halte es noch mal ein bisschen näher ran. Das ist unser erstes
Enjoy Your Bike eigenes
T-Shirt, was wir jetzt hier kreiert haben. Und so erstmal nur eine kleine Serie. Wir wissen nicht, ob das überhaupt jemand haben möchte oder nicht.
Fair Trade, Organic Cutten.
Genau.
Und mit dir so ein kleiner, wie nennt man das denn hier am Ärmel, Ingo?
Logo.
Nein, wie nennt man dieses kleine Badge hier?
Das weiß ich nicht.
Unsere Sache. Ja, eins für dich und dann bitte auch eins mitnehmen gleich für den Sascha.
Genau. Ja, vielen Dank.
Ja, das muss man
also,
ja. Gerne.
Sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank nochmal. Weiterhin gute Fahrt und wir sind schon gespannt, was du beim nächsten Jahr dann noch macht oder ihr da macht.
Jetzt gibt es ja ein Rad mit einer leichteren Übersetzung, das genau. Heißt, der Everest ruft.
Ja, genau.
Ja, und der Everest Trail.
Schöne Grüße auch nochmal an Sascha, der hat letztens auch nochmal eine nette oder eine liebe E-Mail geschrieben, hört er auch den Podcast ab und zu mal. Also vielen, vielen Dank und allzeit gute Fahrt und dass du weiter gesund wiederkommst nach solchen Aktionen.
Wir haben den perfekten Podcast für deine Berlin-Fahrt jetzt. Berlin fährst du 3 Stunden im Auto?
3 Stunden, ne?
Unser Tour de France-Podcast ist 2:45. Also den kannst du dann komplett reinziehen und wenn du im Stau stehst, hätten wir auch noch einen anderen.
Ja.
Alles klar.
Prima. Alles klar.
Freue ja, mich vielen, auf die Dank.
Vielen Dank. Vielen Dank auch an euch, an die Zuhörer und auf jeden Fall bis bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.